Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute ein Thema ausgewählt, und zwar: Ist Wasser Träger aller Informationen? Fragezeichen. Ist das ein philosophisches Thema, ein wissenschaftliches Thema? Wohin geht die Reise? Ich weiß es auch nicht. Aber wir haben uns das Thema ausgesucht, zusammen mit meinem Gast, und das ist der Dr. Ludwig Reiser. Ganz herzlich willkommen, dass du wieder da bist. Ehrt mich sehr.
Herzlichen Danke nochmal Dank. Für die Einladung. Danke
sehr gerne. Also, trägt Wasser alle Informationen? Also gehen wir mal rein ins Thema Wasser und Information selbst. Ja. Ja. Ich weiß, viele Leute sagen, Wasser ist Träger von Informationen, werden sehr schnell in die Esoterik abgeschossen. Früher war es mal eine richtige medizinische Wissenschaft, und dann wurde das wirklich als Charlatanerie bezeichnet. Das war, glaube ich, irgendwas in Frankreich. Gari, trara, und plötzlich ist die ganze Sache erledigt gewesen. Nein, Wasser hat keine Informationen. Persönlich bin ich da ganz anderer Meinung, möchte gerne vom Fachmann wissen, was du darüber denkst.
Meines Erachtens ist Wasser der absolute und der entscheidendste, der wichtigste, der dominanteste und der für alle Lebensgrundlagen wichtigste Informationsträger, den wir überhaupt haben. Ohne den Fähigkeiten, die ein Wassermolekül hat, würde unser Leben, würde unsere Gedankenwelt, würde nichts funktionieren. Also es ist nicht nur für die ganze Physiologie absolut entscheidend notwendig, sondern es ist tatsächlich auch meines Erachtens ein Speicherort oder ein Speichermedium für sämtliche Informationen in allen lebenden Organismen. Zu 100%.
Mhm. Gut, ich meine, wir haben ja überall Wasser in unserem Blut drin, wir haben Wasser in den Früchten, wir haben Wasser im Gemüse. Man sieht dort drin, alles, was von der Natur geschenkt wird, hat auch so eine genannte hexagonale Struktur in sich drin, eine schöne Ordnung. Wenn man jetzt die Ordnung als Informationsbild darstellen würde, das hat dazu Masaru Emoto auch gemacht mit seinen Wasserkristallbildern, dann kann man sagen, ein schönes Bild ist gute Information, ein nicht schönes Bild ist eine schlechte Information. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist.
Letztendlich ist es meines Erachtens so einfach, nur die Wissenschaft hat damit ein Problem, weil ein schöner Kristall ist kein wissenschaftlicher Parameter. Das ist ja eine subjektive Empfindung und kein objektives wissenschaftliches Ergebnis.
Ich habe selber mal Wasserkristalle gemacht, und dann hatten wir da 100 Bilder und haben uns das Schönste ausgesucht, aber da war alles drin. Also auch die nicht schönen waren drin, oder? Also man konnte echt machen, was man will. Und ich möchte vielleicht hier noch eins ergänzen. Der Masaru Emoto, ein halbes Jahr oder Jahr bevor er gestorben ist, hat er im Sterbebett ein Zitat gebracht, was ich ganz wertvoll finde. Und zwar meinte er, er widerrufe alle seine Arbeiten. Wahrscheinlich sei er selbst der Schöpfer gewesen von all seinen Wasserkristallen. Dieser Satz verbindet ja eigentlich genau das, dass wir mit dem Beobachtereffekt, mit unserer eigenen Intuition, wir nehmen eine Wasserprobe, die stinkt schon zum Himmel, oder? Oder wir lassen Heavy-Metal-Musik laufen, die uns auf den Geist gehen. Und was kommt jetzt da für eine Information rein? Bin ich das gewesen oder ist es das Wasser?
Also rein nach der Quantenphysik ist der Observer absolut niemals herauszulassen. Also der Beobachter, der ist absolut essentiell mit im Boot, und der ist essentiell für die Prägung letztendlich des Wassers mitverantwortlich. Ich denke, das steht außer Frage. Es ist aber schon ein bisschen so, dass dieser Beobachter manchmal überbewertet wird. Ich sag's mal so, ein quecksilberverseuchtes Wasser kriegt auch der Beobachter nicht quecksilberfrei. Es bleibt ein schlechtes Wasser, weil es einfach toxisch belastet ist.
Ja, jetzt egal, wie viel ich drüber nachdenke. Die sagen, ich beliebe das, ich informiere das, ich lege die Blume des Lebens drauf, und nachher ist dieses Wasser ein liebes Quecksilber. Da sage ich immer, trinken, schauen, ob er noch lebt, dann kann man es glauben, oder?
Also ich denke, was diese Menschen in jedem Fall verändern, ist ihren eigenen Umgang mit dem Wasser. Weil wenn man in der Angst vor dem Schadstoff ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn aufnehme, deutlich höher, wie wenn ich sage, ich habe da keine Angst davor und ich habe das Wasser gesegnet und mit Liebe ausgestattet, dann hat es mit Sicherheit auch einen niedrigeren schädlichen Effekt. Das ist für mich außer Frage.
Aber darf ich Ihnen einen Einwurf bringen, ob das wirklich so ist? Wenn ich ein schadstoffbelastetes Wasser habe und es jetzt noch energetisch auflade, sei es mit Blume des Lebens, sei es mit Informationen und so weiter, dann gebe ich ja nicht nur Energie rein ins H2O, ins Wasser, sondern auch in den Schadstoff. Da frage ich mich dann, ob ich eigentlich nicht aus der Pest die Cholera mache.
Und ich gebe auch Energie in mein eigenes System. Mhm. Weil das gehört nämlich auch noch dazu. Das ist nämlich, das System entscheidet, wie es mit dem Schadstoff umgeht. Ich meine, da gibt es natürlich eine gewisse Grenze. Ein Pfeilgiftfrosch bleibt immer tödlich. Ja? Da braucht man nicht diskutieren. Das ist egal, wo man im Bewusstsein ist, das bleibt tödlich. Aber ich möchte ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Werdegang geben, wie ich meinen Umweltmediziner gemacht habe. Habe ich jedes zweite Wochenende damit verbracht, Lebensmittel auf Schadstoffe zu untersuchen und Textilien und Bausubstanzen und. Und ich habe überall Gifte, problematische Mikroben und alles Mögliche gefunden und habe mich dann selber in einen gewissen Schadstoffwahn begeben, wo ich gesagt habe, nee, die Gurke kannst du nicht kaufen, ist kein Demeter-Siegel drauf, also da ist mit Sicherheit Methylquecksilber drin und sonstiges. Und mit diesem Spiel habe ich mich selbst tyrannisiert. Und meine Überzeugung ist die, dass ich in der Zeit, obwohl ich dort hochbiologisch gelebt habe und mich hochbewusst und gesund ernährt habe, so viele Schadstoffe aufgenommen habe wie noch nie davor in meinem Leben, weil ich mit dem Fokus, mit dem Bewusstsein drauf war. Und irgendwann war mir das zu viel und ich bin aus diesem Spiel ausgestiegen und habe gesagt, schön, ja, okay, ganz schadstofffrei werde ich es nie kriegen, jetzt lass das Thema einfach mal wieder gut sein und komm mal wieder zurück in die Normalität. Dann habe ich nicht mehr nur biologisch gegessen und ich bin heute davon überzeugt, dass ich dadurch sogar durch meine geänderte Geisteshaltung, also durch meinen veränderten Beobachter, weniger an Negativstoffen aufnehme. Mhm. Aber wir kommen da meines Erachtens ein Stück weg vom Wasser. Da sind wir mehr bei dem Thema des Bewusstseins und des Einflusses unseres Bewusstseins auf das Wasser und alles, was damit zusammenhängt. Wenn ich den Bogen kurz ein bisschen zurückspannen darf zum Wasser. Wir haben da einen noch nicht wirklich begriffenen Schatz vor uns. Wir wissen, dass Wasser faktisch jetzt rein wissenschaftlich betrachtet physikalische Eigenschaften hat, die atemberaubend sind, die fast unerklärbar sind und die auch die Gesetzmäßigkeit der Physik so ein bisschen an den Rand des Verstehbaren treiben. Und das hat seinen guten Grund, weil es einfach nun mal das Elixier des Lebens ist und auch der Informationsträger. Das ist ja das Thema, von dem wir eigentlich kommen. Ich bin davon überzeugt, und es gibt dazu auch sehr, sehr schöne wissenschaftliche Arbeiten, die aufzeigen, wie das Wassermolekül an sich durch äußere Einflüsse in der räumlichen Ordnung sich verändert. Mhm. Das ist das eine. Also das ist das, was du vorhin angesprochen hast, was man dann auch in den Kristallen sieht, dass sie sich räumlich in andere Positionen, in andere Verhältnisse zueinander bringen. Und allein durch diese Information Informationsträger sind. Allein dadurch schon. Und das ist überhaupt nicht abzustreiten. Allein in dem Moment, in dem ich ein anderes Atom, ja, ein Ion, ein Kation, ein Anion, ist wurscht, in ein Wasser gebe, verändert sich die ganze räumliche Ausrichtung. Diese ganze Information des Wassers ändert sich schon. Da habe ich aber noch kein Bewusstsein mit drin, da habe ich noch keinen Beobachtereffekt drin. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt, diese Art der Information findet sich nochmal auf einer anderen Ebene im Wasser. Und das wird jetzt spannend diskutiert, ob wir hier über Ladungspotenzial reden, ob wir über Rotation der Moleküle, der Atome reden oder ob wir tatsächlich nochmal auf einer kleineren Ebene suchen müssen. Und da wird es für mich wirklich interessant, ob dieses Bewusstsein nicht sogar im Molekül selber bis auf atomarer Ebene runter in Quarks und in den Quantenteilchen letztendlich gespeichert ist. Und damit kommen wir beim Licht raus, dass das Wasser wie jede Substanz eine gewisse Menge an Licht speichert und dass dieses Licht das Entscheidende ist, was die Information trägt. Denn Licht kann ich unendlich komprimieren und ich kann unendlich viel Informationen in Licht reinpacken. Und das findet sich in den Molekülen wieder. Damit sind wir bei der Schwingung. Da wird dieser ganze Kreis geschlossen. Das Licht selber ist durch die räumliche Ordnung ein Informationsträger an sich. Da braucht man keine große Wissenschaft. Da reicht ein Salzkorn, ein Glas Wasser und die Information des Wassers ändert sich. Fakt. Aber dann geht es weiter, dann geht es auf tiefere Ebenen, dann kommen die Spins der Moleküle, wo andere Aspekte drin sind, dann kommt das Lichtvolle, also die Quanten, die drinstecken, die wieder meines Erachtens, hier kommt das Bewusstsein, die emotionalen Informationen drin sind und das wird sich wohl noch in ein paar andere Ebenen und Tiefen fortsetzen und das ist absolut spannend, weil hier fließen alle Wissenschaftsdisziplinen ineinander.
Also eigentlich könnte man sagen, jedes Wasser ist, jedes H2O ist eine eigene Sprache, der spricht ja eine Sprache, ja. Wir haben aber den Übersetzer noch nicht.
Doch! Doch, natürlich hast du den Übersetzer. Du funktionierst ja mit Wasser. Es ist ja die gleiche Sprache.
Okay, also auf biologische Systeme kann man die Wirkung oder falls herauslesen. Meinst du das?
Wir sind in Wechselbeziehung mit dem Wasser. Also das Wasser wirkt auf uns, egal welches Wasser wir zu uns nehmen. Und wir wirken auf das Wasser, nicht nur auf das, das wir ausscheiden, sondern auf sämtliches Wasser. Und vergrößern wir mal den Begriff, machen wir mal aus Wasser den Begriff Gewässer. Also das Wasser, was auf unserer Erde ist, ist ja auch ein Informationsträger. Und da finde ich, wird es wirklich spannend,
wenn man da gibt Leute, die sagen, die ganze Geschichte ist dort gespeichert.
Ich gehöre auch zu diesen Leuten, weil das für mich Sinn macht. Mhm. Es ist ja auch die Überlegung, wo kommt das Wasser auf diesem Planeten her? Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche theoretische Ansätze. Es gibt dort einen, der noch sehr spekulativ ist, den ich aber hochspannend finde, weil er für mich mit der Quantenphysik sehr, sehr gut vereinbar ist, ist, dass sozusagen Wasser das Produkt des Lebens ist. Also dass Wasser durch Leben entsteht. Und dass sozusagen all unsere Meere nichts anderes sind wie die Ansammlung des Wassers von allem Leben, was auf diesem Planeten irgendwann mal gelebt hat. Also tatsächlich ein Speicherort ist für unsere gesamte evolutionäre Geschichte auf diesem Planeten. Das finde ich einen großartigen Gedanken, weil da muss man jetzt ein Stück weitergehen. Wie sind denn unsere Gewässer? In welchem Gesundheitszustand sind denn unsere Gewässer? Und sie gehen ja auch mit uns in Resonanz. Also wenn ich ein ungesundes Gewässer habe, können wir gerne den Bodensee oder sonstige, hier gibt es ja mehr als genug wunderschöne Seen. Wenn die nicht perfekt gesund sind, hat das eine Auswirkung auf uns, ja oder nein? Mhm. Es gibt dazu eine sehr, sehr interessante Studie aus Mexiko.
Nur hat das dann jetzt mit dem gesund definiert mit Schadstoffen und Spritzmittel zu tun oder mit der Information im Wasser?
Wie willst du das trennen? Das Spritzmittel im Wasser, die Toxine im Wasser verändern die Information. Die Elektrosmog, die Frequenzen, die wir haben, verändern auch das Wasser. Und das, was wir dann noch ins Wasser zugeben, unsere Gedanken und unsere Ausscheidung und Sonstiges, bringt auch nochmal Information ins Wasser. Also das heißt, wenn man so einen See wie den Bodensee nimmt, das ist ein Riesenpool an unterschiedlichen Informationen. Und die meisten davon haben wir verursacht.
Weißt du, diesen Unterschied noch zu machen zwischen Information, nur weil ein Molekül mehr drin ist, das ist das eine, kann ich total nachvollziehen. Ja, es ist was mehr drin, die Information, die physikalische Zusammensetzung hat sich verändert. Okay, ja. Aber auf der anderen Seite muss Information ja nicht bedeuten gleich ein physikalisches Molekül, eine Substanz.
Ja.
So, und dieser Unterschied, das ist mir noch wichtig, dass wir da ein bisschen herauskristallisieren.
Der Unterschied ist fließend. Das ist eben das Problem. Wir waren ja das letzte Mal bei dem Thema Philosophie. Wir haben ja die philosophische Vorstellung, dass ein Stoff sozusagen unseren Geist nicht berührt. Das ist eine toxische Substanz vielleicht, die hat einen Vergiftungseffekt. Mag sein, ja. Da denke ich anders. Jegliche Substanz hat einen Einfluss auf unser Denken, auf unser Fühlen, auf unser Bewusstsein, auf unser Handeln. Banalstes Beispiel ist der Kaffee. Viele Leute, die in der Früh nicht ihren Kaffee kriegen, haben in der Früh keine gute Laune. Hat der Kaffee, also der Stoff, einen direkten Einfluss auf die Laune. Mhm. Und nicht nur, weil das konditionierte Rituale sind oder sonstiges, sondern weil es tatsächlich der Stoff ist. Es gibt genug Stoffe, die uns glücklich machen und es gibt auch genug Stoffe, die uns unglücklich machen oder die uns in unserem Wesen verändern. Also ist die Grenze zwischen Stoff und Information von Haus aus fließend. Da kann man nicht eine klare Linie ziehen, wo ich sage, hier geht es nur um Stoffproblem, hier geht es nur um reines Informationsproblem. Sie können immer zusammen. Und dann geht man auch noch einen Schritt weiter zu der Information, gehört auch immer ein psychologisch-seelisch-geistiges Thema, was auch noch mit im Boot sitzt. Nach meiner Philosophie ist der Stoff nicht vom Geist, nicht von der Seele zu trennen. Und das Wasser ist das entscheidendste Molekül, wo diese Dominanz auf geistig-seelisches das größte Gewicht erfährt.
Also du gehst davon aus, dass jeder Stoff, nimm irgendeinen Melatonin zum Beispiel, dass Melatonin nicht nur ein physikalisch messbarer Stoff ist, sondern auch eine Information von Melatonin in sich trägt.
Ja.
Das erklärt ja dann auch die Homöopathie.
Ja.
Eigentlich wäre jetzt damit eigentlich schon klar, oder? Ich meine, ich kann ja durch Schütteln und so weiter und Verwässerungen in hoher Potenz eigentlich die Wirkung von Melatonin in ein Wasser kriegen und dann habe ich ja eigentlich nur noch die Information drin und keine physikalischen Gegebenheiten.
Das ist ein wunderbares Beispiel, weil was passiert denn beim Potenzieren? Lass uns das bitte mal ganz kurz durchdenken, weil das hilft im Verständnis, warum Homöopathie funktionieren muss. So, ich habe jetzt ein Wasser. Und ich tue dort nur ein einzelnes, jetzt zum Denken, damit es einfacher wird, ein einzelnes Ion rein. Dieses Ion hat eine elektrische Ladung und diese elektrische Ladung ändert die Information im direkten Umfeld. Das heißt, die Moleküle, die Wassermoleküle, die direkt um den neuen Stoff drumherum sind, richten sich aus. Und in dem Moment, in dem ich das Potenzieren anfange, also diese Substanz zum Beispiel schüttel oder verreibe oder einfach physikalisch bewege, fange ich an, diese Struktur immer weiter in die anderen Moleküle hinauszutragen. Das heißt, irgendwann ist dieses Wasserglas, wo ich ein Molekül drin habe, wenn ich es potenziere, die Information bis in den letzten Winkel das Wasser durchtrennt. Durchdrungen, nicht durchtrennt, Entschuldigung. Mhm. Wenn ich das Wasser jetzt in zwei Hälften teile, dann habe ich auf der einen Seite noch das Molekül und auf der anderen Seite ist keins mehr, aber die Information, die Struktur ist trotzdem noch da. Mhm. Weil die habe ich ja nicht rausgenommen.
Gutes Beispiel, habe ich noch nie so gehört, ja.
Und das ist eigentlich, was die Wirkungsweise, die Information der Homöopathie erklärt. Beim Wasser möchte ich dort ein Stück tiefer gehen. Da ist es nicht einfach nur die physikalische, räumliche Struktur, sondern da gehen wir wirklich in diesen Grenzbereich der Materie über, wo einfach die Drehrichtungen, die Lichtanteile, die inneren Beschaffenheiten der Frequenzen entscheidend werden. Und das ist ein Bereich, den wir gerade erst anfangen zu erahnen und den wir gerade erst anfangen, wissenschaftlich seriös zu begreifen. Aber da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Also Wasser ist für mich der größte Schatz des Lebens und ich glaube auch die größte Aufgabe für die Zukunft, die wir als Menschen haben. Denn wir müssen dringend das Wasser in seiner Ganzheit wieder auf Vordermann bringen. Es ist kein großer Unterschied, ob wir über das Meer reden oder ob wir über das Blut reden. Das Meer macht uns krank, wenn es nicht stimmt, genauso wie uns das Blut krank macht, wenn es nicht stimmt. Also wir müssen die Wertigkeit, die Wertschätzung des Wassers neu entdecken.
Jetzt hast du gerade ein wunderbares Satz gesagt. Ich weiß, dass das die Mineralien, die Zusammensetzung des Blutes mit Ausnahme des Salzgehaltes 1:1 identisch ist mit dem vom Meer.
Waren.
Ja, genau. Das heißt also, das Mineral A zum B im Verhältnis ist exakt genau das Gleiche. Darum konnte man ja dazu mal mit Meerwasser auch intravenöse Infusionen machen. Das hat funktioniert. Der Salzgehalt ist der einzige Unterschied. Das heißt, dass der Mensch eigentlich aus dem Meer stammt, müsste man ja eigentlich ja schon annehmen, aufgrund von dieser Blutzusammensetzung gegenüber dem Meer. Und wenn ich jetzt aber über deine Lichtthese philosophiere und überlege, dann muss man sich ja vielleicht auch fragen, kann es sein, dass auch unsere Seele sich irgendwo im Wasser, im Meer widerspiegeln oder von dort kommt?
Wenn man jetzt nach spirituellen Philosophien geht, gibt es dort mehrere, die genau das letztendlich beschreiben oder besagen. Wenn man gerade nach Hawaii zum Beispiel geht, das ist etwas, wo ich mich kulturell sehr, sehr wohlfühle und wo ich mich ein bisschen besser auskenne, da ist das Meer als Familienmitglied wahrgenommen. Das ist eine Großmutter. Das ist, eine Großmutter kann schimpfen, eine Großmutter kann auch mal sauer werden, ja. Aber an sich ist es ein liebevoller Gemeinschaftspartner. Und das ist eine Wertschätzung, die ich wunderbar finde, weil dort ist das Verhältnis ausgewogen. Und da passiert auch relativ wenig Schadwirkung in beide Richtungen. So wie wir das in unserer Kultur machen, Wasser ist so ein, kann man aus jedem Wasser kann man ja wieder filtern. Im Notfall tut man noch ein bisschen Chlor rein, dass keine Keime reinkommen. Ich glaube, wir müssen uns da fragen, ob unser Denken wirklich dort so intelligent ist und ob nicht das Denken, wie es Naturtraditionen haben, deutlich weiser ist.
Ich gebe dir voll recht, das ist eine Achtungslosigkeit, keine Wertschätzung, 0,0. Und dabei wissen wir eigentlich bewusst, alle ohne Wasser gibt es kein Leben.
Stimmt, ja. Ich möchte, du hast vorhin noch gesagt, dass durch die Ähnlichkeit des Meereswassers zu unserem Blut, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir aus dem Meer stammen, So weit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber ich hätte gesagt, die Evolution aller Lebensformen ist untrennbar mit dem Meer vereint, weil allein durch den Wasserkreislauf ständig eine Berührung stattfindet. Das Wasser fließt prinzipiell zurück ins Meer und kommt prinzipiell über Verdunstung aus dem Meer zu uns zurück. Also es ist ja, der große Wasserkreislauf ist ja untrennbar. Der ist ja mit dem Leben so verschweißt, das geht ja gar nicht anders. Und ich denke, dass es deswegen so ist, dass alle Lebensformen sich diesem irdischen Milieu einfach angepasst haben oder aus ihm heraus entwickelt sind und dadurch deckungsgleich sind, ja.
Wenn wir noch was zurück zum Anfang gehen, wo ich gesagt habe, es hat damals in Frankreich große Forschungen gegeben, die haben gesagt, wir haben es bewiesen, Wasser trägt Information. Und dann wurden diese Studien mit ganz vielen Leuten nochmals gemacht und alle Ergebnisse waren dann nicht mehr so. Das kam dann in die Presse, es wurde total zerrissen. Wie ist da heute eigentlich der Stand der Wissenschaft? Akzeptiert man das heute eher? Ich meine, die Homöopathie ist ja nach wie vor nicht akzeptiert in dieser Art Wissenschaft.
Das ist eine schwierige Frage, die kann ich nicht allgemein beantworten. Ich kann da nur meine persönliche Erfahrung, meinen persönlichen Eindruck wiedergeben. Und da ist es sehr eindeutig, dass das Bewusstsein, wie wichtig Wasser ist, inzwischen in der Regelmedizin angekommen ist. Aber nur weil Sie wissen, wie wichtig Wasser ist, müssen Sie sich diesem Thema noch lange nicht weiter stellen. Also in der Medizin ist die Bedeutung des Wassers bis zum heutigen Tag gnadenlos vernachlässigt. Heilwässer werden nach wie vor unterschätzt. Im Umkehrschluss, die Belastung, die wir mit Wasser haben, wird auch unterschätzt. Wobei, da muss man wahrscheinlich ein bisschen unser gesellschaftliches System in Schutz nehmen. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, wir würden jetzt alle auf den Trichter kommen, wie wertvoll wichtig Wasser ist, jetzt gleich, dann hätten unsere Wassersysteme wirklich ein Problem, weil dann funktionieren unsere Leitungen nicht mehr, dann funktionieren unsere Pumpsysteme nicht mehr, dann funktioniert alles nicht mehr. Dann müssen wir im Prinzip neu anfangen und das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wahrscheinlich noch über 100 Jahre oder länger einen Paradigmenwechsel im Bewusstsein und im Umgang mit Wasser. Und der, glaube ich, wird auf die Medizin radikale Einflüsse haben. Ich kenne einige Kollegen, die nahezu nur mit Wasser therapieren. Mit der Temperatur vom Wasser, mit Mineralgehalt der Wasser und. Gibt es viele Aspekte, mit denen man dort arbeiten kann. Und die sind sehr erfolgreich. Also ich denke, es wird langfristig Einzug halten in die Medizin, ist aber momentan noch ein ungeliebtes Thema, weil es sehr konsequenzenreich ist. Die Konsequenzen, die gehen in die Landwirtschaft, die gehen in die Pharmaindustrie, die gehen in unsere Konsumgesellschaft, die gehen in unsere Verkehrsindustrie, die gehen in absolut alle Lebensbereiche. Das Wasser ist so essentiell, dass es keinen Wirtschaftsbereich gibt, der das Thema Wasser nicht berührt.
Klar, das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Ich sehe ja, alle Behörden sind ja bestrebt, Grenzwerte zu definieren oder zu minimieren, zu reduzieren. Und die Kläranlagen sind heute schon extremste Künstler, um diese Werte überhaupt hinzukriegen. Das ist unglaublich. Aber ich weiß, was es hier geht. Letztendlich wiederum die Selbstverantwortung von uns Konsumenten, von uns Zuschauerinnen und Zuschauern, zu sagen, ich bin es mir wert, dass ich ein Wasser trinke ohne diese Schadstoffe. Ein Wasser trinke, das einfach reichhaltig ist an Informationen, die halt einfach nicht destruktiver Art und Weise sind. Ja. Ob man daran glauben will oder nicht. Es kann ja nur positiv sein, wenn mal irgendwo auch das Wort, ein positives Wort formuliert ist, so wie es der Masaru Emoto gemacht hat, statt ein negatives. Also wieso soll man es nicht nutzen, auch wenn man nicht daran glauben muss oder will?
Ja, ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Die Eigenverantwortung sich selbst gegenüber ist ein wichtiger Punkt, ja. Aber ich glaube, noch ein fast wichtiger Punkt ist die Verantwortung dem Wasser gegenüber. Weil wir haben alle Kinder.
Ja, ich gebe dir voll recht,
Und die wollen auch noch einen Planeten haben, der gesund ist. Und das Blut unseres Planeten ist das Wasser. Und wenn wir mit dem so umgehen, wie wir in der Vergangenheit umgegangen sind und zum Teil heute noch umgehen, dann hat die Generation, die nach uns kommen, keine Zukunft. Und das ist das, warum wir diese Verantwortung nicht nur auf uns beziehen sollten, sondern auch im Umkehrschluss die Verantwortung für unser Wasser im Außen, für unsere Gewässer entscheidend mit übernehmen. Das fängt mit Kosmetik an, dass ich kein Mikroplastik kaufe. Das fängt damit an, dass man keine Plastikpullis kauft, die sich in der Waschmaschine auflösen, weil die Materialien halt alle letztendlich im Meer landen. Da gibt es viele Substanzen, die man sparen könnte, die nicht notwendig sind und die mit leichten Sachen zu ersetzen wären und die für unsere Umwelt und für die Generation nach uns einen Rieseneffekt hätten.
Aber weißt du, jetzt hast du gerade ein Riesenfass geöffnet. Ich denke, und das trifft mich eben auch, ich würde ja gern das eine oder andere ändern, wenn ich überhaupt wüsste, dass ich hier etwas mache, was nicht richtig ist. Oder ich der Umwelt damit schade. Und ich denke, genau hier wäre ein super Thema, was wir auch in der Zukunft vielleicht miteinander erarbeiten könnten,
Den
Zuschauern zu sagen, wenn wir auf das verzichten, hätten wir diesen und jenen Nutzen und wir könnten alternativ das und jenes machen. Das fände ich toll.
Da bin ich sofort dabei. Dann müssen wir aber mal etwas ausführlicher über Putzmittel, über Kosmetik, Textilien, über sonstige sprechen.
Bitte aber auch gleich die Lösung dazu, weil wir dann sonst wieder vor einem Regal stehen mit 200 Sachen und keine Ahnung haben, was wir nutzen sollten davon.
Ja, Lösungen gibt es ja mehr als genug. Die Natur hat alle Lösungen vorbereitet. Es ist alles da. Ja. Es ist nur das, dass wir nicht mehr drauf achten oder diese alten Prinzipien vergessen haben oder nicht mehr anwenden oder die modernen einfach komfortabler sind.
Das muss man einfach nicht bewusst sind, dass halt jetzt da wieder ein Schadstoff drin ist in dem Ding, was ich da jetzt mir gar wieder gekauft habe, wo letztendlich wieder im Meer landet, oder? Ja. Aber wenn wir die Augen öffnen, wo das überall drin ist und auch eine Lösung präsentieren, dann bin ich mir ganz sicher, dann würde ich das ja auch für mich nutzen, oder?
Also diese Aufgabe stelle ich mir mit dir zusammen
sehr gerne. Das machen wir. Da fangen wir 2021 an damit.
Ja, das machen wir.
Super, ich zähle auf dich.
Dankeschön.
Danke herzlich. Danke auch für das Gespräch und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, dass Sie uns immer wieder beehren mit dem Zuschauen. Und bitte seien Sie sich auch diesen weisen Worten von meinem Studiogast bewusst, dass wirklich wir eine Verantwortung haben gegenüber dem Wasser und nicht umgekehrt, sondern wir gegenüber dem Wasser und dass wir dazu wirklich achtsam umgehen sollten. Und alles, was an Sünden da einfach von uns auch immer wieder unbewusst gemacht werden, werden wir versuchen aufzuarbeiten, um einfach hier mehr Sensibilität hier zu wecken. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.